Um euch hier einen guten Startpunkt zu geben, möchte ich eine Geschichte aus meinem Coaching-Alltag teilen, und zwar die Geschichte von Tom. Tom heißt nicht wirklich Tom, alle Namen in diesem und auch in anderen Episoden sind immer verändert, um die Anonymität meiner KlientInnen zu wahren. Aber Tom ist ein Partner in der Unternehmensberatung, das stimmt tatsächlich, in einer der größten Unternehmensberatungen, und er kam vor einiger Zeit zu mir, weil sein Energielevel seit Monaten im Keller ist und immer weiter absinkt. Das ist so ein ganz typischer Fall, warum Menschen zu mir kommen. Jetzt könnte man meinen, okay, Klassiker für Unternehmensberater, der schläft einfach nicht genug. Aber in seinem Fall war es so, dass er tatsächlich seit ein paar Jahren versucht, seine 7 bis 8 Stunden zu schlafen und da auch relativ erfolgreich ist. Das ist so der Klassiker, Menschen schlafen eigentlich genug, sind aber trotzdem nicht erholt, mit dem wir uns sehr, sehr gerne beschäftigen. Wir haben dann Toms Situation analysiert und auch sehr schnell auf die Gründe gekommen. Und zwar auch hier lag wieder der klassische Junk Sleep vor. Und es hatte bei ihm eine Vielzahl von Gründen. Einer der Hauptgründe, die für unsere Diskussion heute interessant sind, war, dass sein Schlafrhythmus quasi gar nicht mehr vorhanden war. Und wir haben Tom dann ein schönes Maßnahmenpaket zusammengestellt und das im Rahmen eines Personal Coachings über ihn dabei begleitet in der Implementierung. Und eine dieser Maßnahmen war, dass er seine Aufstehzeitpunkte deutlich konsistenter gestalten muss, sprich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen sollte, und zwar auch am Wochenende. Und vielen Menschen, denen ich das empfehle, die schlucken erstmal und jammern und erfinden Ausreden, warum das nicht geht, aber bei Tom war es ganz anders. Er war echt top motiviert und sagte, gar kein Problem für ihn, er wird das immer machen. Und es hatte mich ehrlich gesagt überrascht, aber ich habe es mir dann mal angesehen. Und wir hatten immer montags um 12.30 Uhr in seiner Mittagspause unseren Check-in-Call oder Accountability-Call, wo wir diskutieren, wo er gerade steht, um seine Maßnahmen fein zu tunen. Und meine zweite Frage in diesem Accountability-Call war immer, wann bist du Samstag aufgestanden? Und in der ersten Woche war seine Antwort, Chris, 6.15 Uhr, wie vereinbart. In der zweiten Woche wieder Accountability Call, meine zweite Frage, Tom, wann bist du aufgestanden? Seine Antwort war, Chris, 6.15 Uhr, wie vereinbart. Das ging 6 Wochen so. Sehr, sehr schöner Fortschritt, sehr konsistente Verhalten. Aber dann kam Woche 7. In Woche 7 wieder meine zweite Frage, und seine Antwort war diesmal nicht 6.15 Uhr, sondern 6.55 Uhr. Ich dachte mir, okay, kann ein Ausreißer sein, müssen wir drauf gucken. Woche 8, seine Antwort 8.40 Uhr. Ich hatte ihn darauf hingewiesen, dass eine größere Abweichung vom Plan ist. Er hatte gesagt, ja, realisiert, er wird's besser machen. Woche 9, seine Antwort 10.25 Uhr. Also ein Totalrückfall in alte Zeiten. Wir haben uns dann nochmal persönlich zusammengesetzt und haben ein sehr intensives, ein sehr emotionales Gespräch, was in dem Fall viele Stunden ging, geführt, um den wahren Grund rauszuarbeiten, warum er nach so einer kurzen und positiven Anfangszeit wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Und ich zeichne jetzt nicht den ganzen Gesprächsverlauf nach, sondern springe direkt zum Ergebnis. Der Grund, warum er samstags und sonntags immer sehr lange ausgeschlafen hat, war folgender. Unter der Woche war Tom, wie gesagt, sehr erfolgreicher Unternehmensberater und hat sehr, sehr viel gearbeitet. Von frühmorgens bis spätabends, er war also aufgeräumt. Am Wochenende allerdings war in seinem Leben sehr große Leere. Er hatte keine Partnerin, er hatte keine echten Freunde, er hatte keine Hobbys, keine Familie in der Stadt. Gar nichts. Das heißt, und das macht jetzt sein Verhalten sehr, sehr gut erklärbar, obwohl er wusste, dass er durch das lange Ausschlafen am Wochenende, das hatten wir genau diskutiert, seinen Schlafrhythmus, seinen zirkadianen Rhythmus sehr empfindlich stört, hat dieses Verhalten auszuschlafen am Wochenende für ihn persönlich einen großen und zwar sehr emotional aufgeladenen Nutzen. Denn je länger er schläft, desto weniger muss er sich mit seiner privaten Situation, mit seinem privaten Elend, mit seinem Drama auseinandersetzen. Das heißt, auf der einen Seite hat sein destruktives Verhalten einen Primärnachteil, das heißt, lange Ausschlafen am Wochenende führt dazu, dass er seinen Schlafrhythmus stört, aber trotzdem hat er daraus einen großen Nutzen. Und wenn so eine Situation vorliegt, dann sprechen wir von einem sogenannten Sekundärvorteil oder in der englischsprachigen Literatur auch Secondary Gain genannt. Dieser Sekundärvorteil ist ein Konzept, was aus der Psychologie und aus der Psychotherapie kommt und da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in der Behandlung von PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen und einigen anderen Situationen, aber es spielt auch in der Rolle von nicht pathologischen Themen, also von nicht krankhaften Themen, wie der Frage, ob man Verhalten ändert oder eben nicht, eine sehr zentrale Rolle, nicht nur im Verständnis dafür, sondern dann auch in der Behandlung. Und es gibt eine schöne Definition, diese Secondary Gains aus einer Studie aus dem Jahr 1994, wir verlinken die auch in den Shownotes, die heißt The Pursuit of Illness for Secondary Gain. Und da ist dieser Secondary Gain wie folgt definiert. Es heißt, Secondary Gain is defined as the advantage that occurs secondary to stated or real illness. Das heißt, um in einfachen Worten zusammengefasst, ein Sekundärvorteil liegt vor, wenn wir davon profitieren, ein Problem nicht zu lösen. Es klingt etwas komplex, ich mache gerade gleich Beispiele und dann wird es sehr, sehr klar. Aber das nochmal wiederholt, ein Sekundärvorteil liegt dann vor, wenn wir davon profitieren, ein Problem nicht zu lösen. Und das klingt erstmal positiv, aber durch dieses Nichtlösen von einem bestimmten Problem treten typischerweise Nebenwirkungen und ungesunde Verhaltensweisen auf und ist einer der Hauptgründe, warum wir oft Verhalten nicht ändern. Machen wir es nochmal am Beispiel von Tom klar. Sein Primärnachteil liegt auf der Hand. Er hat eine schlechte Erholung im Schlaf, weil er über die Jahre und Jahrzehnte seinen Schlafrhythmus zerstört hat. Und ein Element davon ist, dass er am Wochenende immer sehr viel länger geschlafen hat als unter der Woche. Wir sprechen hier vom sogenannten Social Jetlag. Auch darüber werden wir noch in einer der folgenden Episoden genauer sprechen. So. Er hat aber zusätzlich einen Sekundärvorteil, denn je länger er schläft, desto weniger muss er sich mit seiner privaten Leere und seinem privaten Drama beschäftigen. Und dieser Sekundärvorteil ist oft und in Toms Fall extrem sehr stark emotional belegt und emotional aufgeladen. Und so einen Sekundärvorteil beobachten wir ganz, ganz häufig bei unseren KlientInnen, wenn wir auf der einen Seite rational eine Entscheidung getroffen haben, wir wollen eine bestimmte Verhaltensweise einführen oder eine bestehende Verhaltensweise reduzieren oder sogar aufhören. Und auch hier sind Neujahrsvorsätze wieder ein wunderbares Beispiel. Menschen nehmen sich eine Liste mit 5 oder 10 Dingen vor und sagen rational, dass sie das im nächsten Jahr ändern wollen. Sie nehmen den Jahreswechsel als so einen Motivationspunkt, um zu sagen, ab jetzt mache ich Dinge anders. Sie ignorieren aber komplett, dass viele dieser Verhaltensweisen für sie einen Sekundärvorteil mitführen, den sie nicht kennen und dementsprechend auch nicht verstehen, dass der gegen diese Verhaltensänderung arbeitet. Und je emotionaler dieser Sekundärvorteil ist, desto stärker hält er uns in aktuellen Verhaltensweisen fest. Und das Beispiel von Tom ist eines. Ich kann viele weitere erklären und ich pick mal ein paar raus, um die Bandbreite von Verhaltensweisen darzustellen, die durch Sekundärvorteile beeinflusst werden. Wir haben zum Beispiel Simone, auch dieser Name geändert, die durch Corona pandemiebedingt und das Homeoffice sehr, sehr viel mehr gegessen hat als vorher und innerhalb weniger Monate 35 Kilo zugenommen hat. Wir haben Marc, der jede Nacht bis 2 Uhr YouTube-Videos guckt, obwohl er eigentlich gar kein großer Zocker oder Online-Fan oder sowas ist. Wir haben Monika, die sich angewöhnt hat, mehr als 2 Liter Cola an einem Tag zu trinken. All diese Menschen wissen rational, dass ihr Verhalten weder gesund noch hilfreich ist. Manche laufen sogar in Probleme mit ihren Familien rein oder andere soziale Themen. Aber trotzdem tun sie sich schwer, von diesem Verhalten wegzukommen. Und ich werde werde gleich auch diese Beispiele noch auflösen, was da die Sekundärvorteile waren und wie wir sie beheben können. Wichtig ist aber zu verstehen, dass diese Sekundärvorteile an ganz banalen Dingen, wie gerade dargestellt, arbeiten, aber auch sehr viel tragischere Verhaltensweisen erklären. Es erklärt zum Beispiel, und ich möchte jetzt hier nicht künstlich vereinfachen, oft sind noch mehrere Komponenten, die da reinspielen, aber hier picken wir uns jetzt eben genau dieses Element raus. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der depressive Verstimmungen hat, trotzdem wenig dafür tut, um diese Situation zu verbessern, sprich seine Therapiesitzungen nicht macht oder vielleicht sogar die verschriebenen Medikamente nicht einnimmt, dann kann es zum Beispiel sein, dass er befürchtet, dass wenn sich seine Situation verbessert, sein Partner, seine Partnerin ihn vielleicht verlassen wird, weil sie schon seit längerem in einer Krise sind und er vermutet, dass er nur durch die Krankheit noch aus Mitleid bei ihm bleibt. Oder dass auch das Umfeld, die Eltern, die Familie sich nicht mehr so gut um ihn oder sie kümmern wird, wenn seine Situation sich verbessert hat. Das heißt, Menschen fühlen sich teilweise durch diese Sekundärvorteile in ihrer Rolle als geschwächt, als Patient, so wohl auf eine Art. Auf der einen Seite leiden sie natürlich extrem unter dem Primärvorteil, unter dem Primärnachteil, Verzeihung. Aber der Sekundärvorteil ist eine Kraft, die in einem arbeitet, um diese Situation nicht unbedingt zu verbessern. Sprich, man hat einen Vorteil daraus, das Problem nicht zu lösen. Man spricht hier auch sehr oft von Selbstsabotage, denn es ist etwas, was man teilweise selbst nicht verstehen kann. Man beobachtet sich nur immer wieder dabei, wie man diese Verhaltensweisen einfach nicht ändert. Und hier im Auf und Ab Podcast sprechen wir viel darüber, wie wir aus Rückschlägen, aus Tiefen, aus Krisen gestärkt hervorkommen können. Wir hatten schon wunderbare, inspirierende Gäste, die uns davon berichtet haben. Und in diesem Kontext, wie wir aus dem Ab, dem Auf und Ab, dem AB, also dem Deutschen, ein Auf und Ab, ein UP machen. Da spielen Routinen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Denn wenn wir in eine Krise schlittern, aus welchen Gründen auch immer, ob selbstverschuldet, ob fremdverschuldet, ob berufsbedingt, privatbedingt, wenn wir es schaffen, gute Routinen und gesunde Verhaltensweisen trotzdem aufrechtzuerhalten, dann kann das, ist das ein ganz starkes, stabilisierendes Element, was eventuell verhindert, dass wir noch tiefer in die Krise reinrutschen. Und auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen, in solchen Abwärtstrends schlechte Routinen möglichst zu stoppen oder die Frequenz oder Intensität zu reduzieren, dann können wir verhindern, dass dieser Abstieg und das Abrutschen in die Krise gegebenenfalls sogar beschleunigt wird. Also das Verständnis, wie wir Routinen entweder neu etablieren oder beibehalten können, wenn wir oft in diesem Auf und Ab des Lebens sind, ist etwas, was von hohem Mehrwert für uns ist. So, und jetzt, wo wir das verstanden haben, ist natürlich die Kernfrage, wie können wir das behandeln oder wie kommen wir raus aus so einer Situation? Und ich fange damit an, was nicht der richtige Weg ist aus meiner Sicht. Und viele tausend Menschen belegen das täglich. Der Weg, wie es meistens nicht nachhaltig klappt, ist es mit Disziplin und Willenskraft und Härte zu probieren, sich zu überwinden. Denn Disziplin und Willenskraft ist eine sehr, sehr begrenzte, eine sehr endliche Ressource, die, sobald unsere Motivation schwindet, Stichwort Neujahrsvorsätze, der 1.1. gilt als Motivation, man hat vielleicht ein Buch gelesen oder einen Film geguckt, der einen motiviert, aber dann kommt das Leben ins Spiel. Dann wird Mitte, Ende Januar, Februar und die Motivation ist verpufft. Und wenn man dann mit Disziplin und Willenskraft sich darauf verlassen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie irgendwann nicht mehr ausreicht. Und der Weg, um das nachhaltig zu gestalten, ist ein anderer. Und zwar: Mit diesem Wissen, wie Sekundärvorteile arbeiten, ist jetzt das Ziel, dass wir eine Alternative finden, wie wir den Primärnachteil loswerden, aber den Sekundärvorteil nach wie vor bedienen. Und zwar idealerweise auf eine noch stärkere, emotional noch intensivere Weise. Auch das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich mache gleich ein Beispiel, dann wird's wieder sehr, sehr klar. Aber nur so können wir sicherstellen, wenn der Sekundärvorteil nach wie vor bedient wird, dass die Verhaltensänderung auch tatsächlich nachhaltig ist. Kommen wir nochmal zum Beispiel von Tom. Es hätte sehr wenig gebracht, wenn ich ihm in Woche 8, 9, 10, 11 und 12 immer wieder gesagt hätte, Tom, du musst morgens um 6.15 Uhr aufstehen. Denk doch dran, was das mit deinem Schlafrhythmus macht. Wir haben doch etwas anderes vereinbart. Er wird mir in diesem Gespräch vielleicht sagen, ja, ich nehme es mir vor, Chris. Aber er wird es sehr wahrscheinlich nicht nachhaltig umsetzen. Und wenn ich nicht mehr jeden Montag an seiner Seite stehe und ihn frage, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es komplett wegbricht, dieses Verhalten. Denn die rationale Erkenntnis, dass sein Schlafrhythmus gestört wird dadurch, ist sehr viel schwächer als dieser emotionale Sekundärvorteil, seine private Leere eben in der Intensität zu minimieren. Die Lösung sah anders aus. Und zwar, was wir gemacht haben, ist für 4 Wochen im Voraus haben wir für 8 Uhr morgens, Samstag 8 Uhr morgens für Tom Termine in einem für Thai-Massagen reserviert oder gebucht für 60 Minuten jeweils, also von 8 bis 9. Um 9.30 Uhr hat er sich dann mit Kollegen, keine guten Freunde, einfach Kollegen, die auch in der Stadt sind, zum Frühstück verabredet, sodass er von 8 Uhr bis 11 Uhr circa etwas zu tun hatte. Und siehe da, er hat es wieder geschafft, um 6.15 Uhr aufzustehen. Und es mag vielleicht banal klingen, aber der Unterschied ist extrem, denn auf diesem Wege saß er trotzdem nicht ab 6.15 Uhr zu Hause und musste sich Gedanken machen, warum sein Leben so ist, wie es ist, sondern er hatte auf anderem Wege seinen Sekundärvorteil bedient. Das heißt nicht, dass das langfristig die Lösung ist. Also natürlich haben wir auch daran gearbeitet, wie er insgesamt seine Situation verbessern kann. Aber es geht erst um die ersten Schritte, um die kleinen Schritte, die Momentum kreieren. Das heißt, sein Primärnachteil, dass er lange ausschläft, sind wir losgeworden. Aber sein Sekundärvorteil wurde nach wie vor bedient. Das war ganz grob skizziert das Vorgehen bei Tom. Bei Simone war es wie folgt. Wir haben auch da über ein längeres Gespräch rausgearbeitet, dass ein voller Kühlschrank für sie ein sehr emotionaler Beweis dafür ist, dass sie mittlerweile Wohlstand hat und auch erfolgreich ist in dem, was sie tut. Denn sie kommt aus sehr armen Verhältnissen und damals war der Kühlschrank nie gefüllt. Und deshalb hat sie sich angewöhnt, den eigenen Kühlschrank immer zu füllen, auch mit Süßigkeiten zu füllen. Und als dann die Pandemie kam und sie auf einmal 12, 14, 16 Stunden in der Nähe dieses Kühlschranks war, ja, da hat sie angefangen, auch davon viel mehr zu konsumieren. Das heißt, hier war die Herausforderung, einen anderen Weg zu finden, der ihr emotional zeigt, dass sie nicht mehr oder keine Angst mehr haben muss, quasi in Armut zu leben, ihren Wohlstand und ihren persönlichen Erfolg vor Augen zu führen, aber ohne den Kühlschrank die ganze Zeit füllen zu müssen mit Süßigkeiten. In diesem Fall war es sehr einfach. Wir haben vereinbart, immer wenn sie diesen Impuls hat, zum Kühlschrank zu gehen, dann guckt sie in ihre Online-Banking-App, wo sie ihren aktuellen Girokontostand sieht und kann sich damit glaubhaft versichern, dass sie sich jedes Lebensmittel in Echtzeit kaufen könnte. So, und diese Lösung muss auch nicht für jeden funktionieren. Sie klingt sehr, sehr oberflächlich für manche, dass man in eine Online-Banking-App guckt. Aber es geht nicht darum, Allgemeinlösungen zu haben, sondern zu wissen, wie man die eigene Emotion entsprechend bedienen kann. Und Marc, der immer bis 2 Uhr nachts auf YouTube war, hat verstanden, dass er das tut, um seine Freiheit zu genießen. Denn er hat einen Job, wo er von morgens 8 bis abends 8 durchgehend in Meetings getaktet ist und bis 2 Uhr nachts auf YouTube rumhängen, war für ihn eine Möglichkeit, sich freier zu fühlen. Und auch für ihn haben wir einen Weg gefunden, wie er das tun kann, aber ohne bis um 2 Uhr nachts auf YouTube zu hängen. Das heißt, die Logik ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr klar. Wir müssen unseren Sekundärvorteil verstehen und dann einen Weg finden, wie wir den Primärnachteil, der durch dieses Verhalten typischerweise involviert ist, loswerden können oder beseitigen können oder zumindest in der Intensität regulieren und reduzieren können und trotzdem den Sekundärvorteil in gleicher, idealerweise sogar besserer Art und Weise bedienen können. Denn dieser Sekundärvorteil ist das, was unser Verhalten langfristig kontrolliert und was die intrinsische Motivation, den Rückenwind, das Momentum kreiert. Und wenn wir probieren, mit Willenskraft, Disziplin dagegen zu arbeiten, dann ziehen wir über die lange Frist typischerweise den Kürzeren.